dass Größe etwas Negatives ist und das Überschaubare das Gute ist. Und damit habe ich mir am Anfang relativ hart, relativ schwer getan.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Michael Oberhofer. 360 Grad Marketing für Menschen mit Visionen von Menschen mit außergewöhnlichen und einzigartigen Ideen. Brandnamic bietet Full-Service-Marketing an und stellt sich in den Dienst der Menschen. Menschen, die Großes vorhaben. Und das machen sie in Brixen, wo der Hauptstandort ist. Und dazu gibt es noch zwei Niederlassungen in Meran und in München. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit dem Geschäftsführer, mit dem CEO von Brandnamic, Michael Oberhofer. Hallo Michael.
Hallo Robert.
Wenn es eine Sache gibt, die du im Podcast mitgeben möchtest an die Zuhörer und Zuhörerinnen, welche eine Sache wäre das?
Das Allerwichtigste im Leben ist, dass man das, was man tagtäglich tut, dass man das mit Leidenschaft macht, dass man dafür brennt, dass man einen Grund hat, auch wenn man das ein oder andere Mal vielleicht nicht weiß, warum man etwas macht oder einen die Kraft ausgeht. Und wenn man an diese Leidenschaft, an dieses Feuer denkt, dass man dann eben immer wieder weitermacht. Und ich glaube, wir alle sollten in dem, was wir tagtäglich tun, schauen, dass unsere Leidenschaft brennt und unser ganzes Leben danach ausrichten.
Wie hast du deine Leidenschaft entdeckt?
Meine Leidenschaft habe ich eigentlich in der Hotellerie entdeckt. Vielleicht noch früher beim Theaterspielen auch. Eben für Menschen da zu sein, Menschen was Gutes tun. In der Hotellerie waren es natürlich die Gäste, ja, für die man diese schöne Zeit, die sie einem quasi anvertrauen, besonders macht. Und heute sind es Unternehmen, eben hauptsächlich Hotels, die uns ihre Zeit anvertrauen, die uns nicht nur ihre Zeit, sondern die uns auch ihren Erfolg, ihre Mitarbeiter anvertrauen. Und mein Anspruch ist es, das Bestmöglichste eben für sie rauszuholen.
Warum ist Geben wichtiger als Nehmen?
Ja, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wer gibt, der wird auch bekommen. Das war schon immer so, mal zumindest in meinem Leben. Ich hatte immer die Gelegenheit, auch vieles geben zu können. Bin in einem Hotel aufgewachsen. Da ist auch ein bisschen Verzicht natürlich auch dabei. Ja. Das interpretiere ich jetzt so ein bisschen mit dem Geben auch, dass man ab und zu eben auch auf etwas verzichten kann. Und das Schöne, was man dann von den Menschen zurückbekommt, und das muss nicht immer nur Materielles sein, ja, das kann auch Materielles sein, aber wenn ich gebe, erstens einmal macht das mir persönlich großen Spaß, ist eine große Freude, das erfüllt einen auch, und dass man dann selbst auch etwas bekommt, ist automatisch einmal in diesem Moment, aber dann auch im Umkehrschluss. Ja.
Wie ist es mit dem Privileg, in einem Hotel aufzuwachsen? War das mehr Last? War das mehr Freude? War das mehr Verantwortung? Was war das?
Ja, am Anfang hat man sicherlich gemerkt, dass es, als Kind hat man es oft als Last empfunden. Ja, also es sind immer andere Menschen, die quasi wichtiger sind. Es ist Zeit, die sehr knapp ist, aber es ist auch etwas unglaublich Schönes, weil man immer unter Menschen ist. Zum Beispiel empfinde ich es als großes Privileg auch, dass unsere Eltern waren immer für uns da, ja, weil wir im gleichen Haus auch gewohnt haben. Auf der anderen Seite war es halt so, wenn unsere Eltern gesagt haben, ja, das machen wir vielleicht heute Nachmittag, dass es dann nicht immer so geklappt hat, ja. Dann das Mithelfen natürlich auch im Betrieb, das ist schon etwas, was wir als wirklich kleine, sehr kleine Kinder schon haben lernen und erfahren dürfen. Macht man natürlich oft ein bisschen widerwillig als Kind, aber man lernt unglaublich viel. Und ich glaube schon, dass diese Zeit einen auch prägt, wo man einfach auch lernt, dass man etwas, ja, dass man auch etwas geben muss, um auch letztendlich auch Erfolg zu haben, um auch etwas zu bekommen. Und der große Unterschied in einem Hotel aufzuwachsen als, sage ich mal, in einem anderen Betrieb, ist sicherlich der, dass diese Zeit, die man auch mit seinen Kunden verbringt, weil früher waren die ja noch nicht nur ein, zwei Wochen, sondern oft auch wirklich länger im Haus. Und da entwickeln sich dann Freundschaften, man lernt Menschen kennen. Man kann auch seinen Horizont unglaublich erweitern. Ja? Egal, ob das Sprachen sind, wir hatten immer schon das Glück, auch mehrsprachig mit unseren Gästen auch sprechen zu können. Das ist ein unglaubliches Privileg. Aber auch kulturell Interessen. Ja? Also die Welt ist quasi offen gewesen. Das ist vielleicht heute etwas anders, weil ich auch viele andere Möglichkeiten habe, das zu sehen. Aber damals, ich bin in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen, war das sicherlich etwas sehr Besonderes, auch mit so vielen unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Kulturen auch in Kontakt zu kommen. Und das Schönste eigentlich so für mich ist dieses Dienen, ja, es ist heute ja sehr negativ besetzt eigentlich das Wort, aber dienen zu können, dienen zu lernen, das ist etwas unglaublich Wertvolles, eben auch anderen Menschen eine schöne Zeit, eine gute Zeit zu bescheren. Und mich hat das sehr geprägt, einmal in der Hotellerie, aber das dann auch mitnehmen zu können, auch in eine andere Branche. Ja. Wir sind jetzt hier ein klassischer Dienstleister, der eben Hotels, hauptsächlich Hotels und Destinationen berät. Aber man kann viele Ansätze eben von diesem Dienen lernen, auch mit in die tägliche Arbeit reinpacken. Und ich finde das etwas unglaublich Schönes und auch etwas unglaublich Befriedigendes.
Was kannst du denn zum Beispiel umsetzen oder in die Agentur mitnehmen und integrieren?
Schau, da geht es um so kleine Dinge, wenn jemand zu dir ins Unternehmen kommt. Wir haben das große Glück, dass hier auf dem Campus relativ viele unserer Kunden auch herkommen und ihnen in dieser Zeit ein gutes Gefühl auch zu geben. Ja? Ich finde, es ist immer auch wichtig, wenn ich mich weiterentwickle und bei uns hier im Haus, da entwickeln sich unsere Kunden ganz stark weiter, nicht nur durch Fortbildung, aber auch ihre Unternehmen, wenn man die nächsten wichtigen Schritte plant. Und da ist ein geborgenes, ein gutes, ein angenehmes Umfeld auch sehr, sehr wichtig. Und das schaffen wir einfach auch. Es fängt schon damit an, wie ich einen Menschen begrüße, ja? Welche Wichtigkeit ich einem Menschen auch beimesse, die ich ihm schenke, auch diese Wichtigkeit. Und das alles, dieses Wohlgefühl ist etwas sehr Angenehmes. Wir veranstalten dann aber auch verschiedenste Lehrfahrten, ja, wo wir die Kunden mitnehmen. Und ich kann eine Lehrfahrt eben so gestalten, dass es etwas sehr Mechanisches ist, aber auch so gestalten, dass der Mensch etwas mitnimmt. Und wir versuchen halt immer unseren Kunden hier einen Schritt voraus zu sein, weil sie es am eigenen Leib auch erfahren können, weil sie quasi Multiplikatoren dann wiederum sind, ihren Gästen etwas entsprechend Gutes, etwas entsprechend Schönes zu tun.
Zur Begegnung, zu dem Wohlgefühl eine Frage. Wie gelingt das, wenn einmal ein schlechter Tag ist? Weil im Endeffekt, man spricht ja davon, okay, wenn alles gut ist, wenn wir selbst gut drauf sind, wenn wir unsere Energie managen und das Bewusstsein haben, dass wir eigentlich Dopamin-Dealer sind, ist es ja viel einfacher. Aber es gibt natürlich auch schlechte Tage. Man schläft schlecht oder es gibt Widrigkeiten, die einem im Leben begegnen. Wie gelingt es dann noch?
Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich selbst auch zu motivieren, sich einfach auch dessen bewusster mal zu sein, dass es auch schlechte Tage gibt, ja, das auch zu akzeptieren, weil wenn ich da ständig dagegen ankämpfe, dann tue ich mir ja auch schon automatisch viel, viel härter. Und wenn ich diese Tage so quasi wirklich auch bewusster wahrnehme und mich selbst auch kenne, dann tue ich mir auch schon viel, viel leichter, mich und vielleicht auch andere Menschen vor mir in diesem Moment auch ein bisschen zu schützen, ja, indem ich einfach bestimmte Dinge nicht angehe an diesem Tag. Ja. Wenn ich zum Beispiel wichtige Mitarbeitergespräche habe oder vielleicht Präsentationen und dergleichen. Ich glaube, da haben wir schon alle auch ein großes Stück Eigenverantwortung, dass wir auch gut in den Tag starten. Ja. Für mich ist zum Beispiel der Schlaf etwas ganz, ganz Wichtiges. An Tagen, wo ich weiß, dass ich gute Performance leisten muss, gehe ich einfach auch am Tag zuvor früher ins Bett, stehe auch vielleicht ein bisschen bewusster auf, ein kleines bisschen früher, indem ich aber ruhig und gelassener in den Tag starte. Und ja, die Gelassenheit, glaube ich, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges einfach, dass man diese gute Portion Gelassenheit auch mit ins Leben mit hineinbringt. Eben, dass nicht immer alles perfekt ist, nicht immer ist alles gerade. Perfektion ist Stillstand für mich. Und wenn ich das weiß und automatisch gelassener bin, dann läuft es an bestimmten Tagen auch besser. Aber ja, es gibt auch diese Tage, wo ich mich selbst zum Beispiel nicht mag. Und wenn ich das merke, dann versuche ich einfach auch die Dinge oder die Wichtigkeit von Dingen, die ich an diesem Tag mache, so ein bisschen zu ordnen, dass ich mir da nicht selbst im Weg stehe.
Wie gibt man die Gelassenheit an die KundInnen von euch weiter? Weil in der Hotelbranche ist ja auch ab und zu dieses Credo höher, schneller, weiter oder the fastest will win.
Indem man darüber spricht. Also wir sprechen ganz gezielt auch darüber, auch einmal über das sprechen, was gut ist. Ja. Gerade oft im Kontakt mit einem Dienstleister bespricht man eher das, was nicht so gut läuft. Und deshalb ist es wirklich auch unsere Aufgabe als BeraterInnen, dass wir dieses Thema auch ansprechen, einmal auch durchleuchten, was ist gut und man sich auch ein bisschen gegenseitig an dem erfreut, ja, weil das ist auch etwas, was man gemeinsam entsprechend auch geleistet hat. Und ich merke bei Kunden, Kundinnen, die sich da vielleicht am Anfang schwerer tun, dass mit der Zeit, wenn man es immer wieder auch vorlebt, auch angeht, bespricht, dass es dann besser wird, ja. Und gute Berater geben das auch weiter, ja.
Wo hättest du gern mehr Gelassenheit?
Ich persönlich?
Ja.
Im Perfektionismus, ja.
Das ist ja im Endeffekt Stillstand.
Ich weiß. Das ist eine große Lebensaufgabe von mir und ich würde mir da mehr Gelassenheit wünschen. Ich habe Tage, da habe ich das perfekt im Griff, genauso wie ich es mir wünsche, aber es gibt dann auch Tage, wo es mich ein bisschen dreist. Und da wünsche ich mir effektiv jetzt im Moment ein bisschen mehr Gelassenheit. Ja.
Wer all das, wo wir gerade sind, du hast mich vorhin durch das komplette Bürogebäude geführt oder durch Teilen. Im Bürogebäude wäre das ohne Perfektionismus möglich gewesen?
Nein. Der Perfektionismus gehört auch dazu. Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass das hier alles perfekt ist. Gell? Im Gegenteil, ich habe heute beim Durchgehen auch wieder Dinge gesehen, die besser sollten anders sein oder die man noch machen könnte. Aber ich glaube eben, dieser Anspruch auch auf einen bestimmten Grad an Perfektion, der spornt mich persönlich, aber ich glaube auch viele andere Menschen, zu dieser Höchstleistung auch an. Die Kunst, glaube ich, besteht viel mehr darin, den richtigen Zeitpunkt dann eben auch für die Nicht-Perfektion zu erkennen. Eben Perfektes vom Perfekten und die Notwendigkeit dafür, auch zum richtigen Zeitpunkt entscheiden zu können.
Wenn du in die Welt der Marken blickst, welche Marke fällt dir ein, wenn du das Wort Perfektion hörst?
Apple.
Was machen sie nicht perfekt? Oder warum verbindest du Apple automatisch mit Perfektion?
Für mich ist die gesamte Markenführung von Apple sehr nahe an Perfektion, auch durch das ganz bewusste Weglassen, durch das Saubere, durch das Cleane. Die Produkte selbst, ich meine, es wird natürlich jetzt Android-Nutzer geben, die sagen, da ist gar nichts perfekt, ja. Aber für mich ist Apple eine nahezu perfekte Marke.
Wenn man so ein Unternehmen aufbaut, mittlerweile sind es ja über die gesamte Unternehmensgruppe über 200 MitarbeiterInnen, über 200 Menschen, die bei euch arbeiten, bei Brandnamic sind es über 160 Menschen, die bei euch arbeiten. Und bei Leadership, bei Führung, bei Unternehmenskultur geht es ja um Delegation, dass man Dinge delegiert. Wie gelingt da das Loslassen und wie hast du das Vertrauen in die MitarbeiterInnen, dass im Idealfall Perfektion entsteht?
Also ich will da ganz ehrlich sein, wenn nicht die Zeit mich gezwungen hätte zum Delegieren und zum Loslassen, dann würde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Für mich persönlich war effektiv die Vielzahl an Arbeiten, die Vielzahl an Entscheidungen, der Umstand, dass ein Tag 24 Stunden hat, der perfekte Lehrer, um Delegation auch in mein Leben Einzug halten zu lassen. Ich kann mich noch gut erinnern, meine zwei Geschäftspartner haben mir vor mittlerweile 15 Jahren eine Assistentin, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, geschenkt, zugewiesen. Für mich war es damals eher aufgezwungen, weil sie gesehen haben, dass ich mein Arbeitspensum so einfach nicht mehr schaffe. Ich bin auch jemand, der sich relativ schwer tut, Nein zu sagen. Und somit habe ich die ersten Schritte damals schon gelernt, eben im Delegieren. Und ich hatte das große Glück, wirklich eine Frau an meiner Seite zu haben, die das ausgezeichnet gemacht hat und auch das Endresultat, das ich natürlich akribisch überprüft habe, teilweise besser war als das meine. Und das hat gut getan. Ja. Mittlerweile sind es etwas mehr geworden, auch an MitarbeiterInnen, die wir im Unternehmen haben. Und ich glaube, das Delegieren war das Wichtigste, damit wir auch in dieser Schnelligkeit wachsen konnten. Und die Zeit, und da antwortlich ganz, ganz ehrlich, wenn es nicht die Zeit gewesen wäre und die Fülle an Aufgaben, dann hätte ich es wahrscheinlich heute noch nicht geschafft, weil es etwas ist, wo ich mir relativ schwer tue.
Bei einem schnellen Wachstum, wie gelingt da, den Qualitätsanspruch hochzuhalten?
Ja, wir haben ganz schnell gemerkt, dass das schnelle Wachstum und die Qualität nicht im selben Grade wachsen. Und wir haben uns eigentlich dann entschieden, dass wir uns einen Unternehmensberater an die Seite holen, der uns, aber auch unser Führungsteam laufend coacht und eben auch für diese ganz wichtigen Dinge wie Qualitätsmanagement, Organisationsstrukturen, Prozessoptimierungen, die dann im Alltag oft untergehen, eben auch einen ganz wichtigen Fokus zu geben. Und mit unserem Unternehmensberater, mit dem wir heute noch zusammenarbeiten, haben wir hier große und wichtige Entscheidungen getroffen. Und er war sicherlich auch ein Garant auch für unsere Mitarbeiter und denen, dass wir bestimmte Dinge, die im Alltag untergehen, aber extremst wichtig sind, eben nicht vergessen. Und das hat uns dreien sehr, sehr gut getan.
Was war der wichtigste Wendepunkt eigentlich, dass sowas überhaupt entstehen kann? Ist es mitunter der Unternehmensberater, dass es die Möglichkeit gibt, Prozesse zu implementieren, die wichtigen Sachen, die während des Tages, wie du angesprochen hast, auch untergehen? War das mitunter der wichtigste Wendepunkt, dass es heute Brandnamic in dieser Stärke gibt, oder gab es vorher einen weit wichtigeren Wendepunkt, dass es überhaupt möglich ist?
Einen Wendepunkt als solchen gibt es nicht. Wir haben uns kennengelernt als Mitarbeiter in der Agentur und haben dann entschlossen, gemeinsam diesen Weg zu gehen. Natürlich mit allen Abraten von verschiedensten Leuten, die gesagt haben, du kannst nicht ein Unternehmen mit Freunden, die du erst seit kurzem kennst, aufbauen. Wir haben aber einen großen und entscheidenden Vorteil, und das ist, dass wir unsere Schwächen und unsere Stärken entsprechend ausgleichen im Dreiergespann. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil wir uns so ergänzen und untereinander durch einen sehr offenen, sehr klaren, sehr guten Austausch ständig das sagen, was wir denken, und somit weiterkommen. Ja? Hannes und ich sind sicherlich die, die nach vorne rennen. Wir hätten wahrscheinlich keinen Erfolg, wenn es nicht den Matthias gäbe, der nicht die ganze Struktur dahinter wiederum schafft, aufbaut, ausbaut. Ja? Und dem Matthias wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, wenn wir fehlen würden. Also ich glaube, das wirklich Erfolgreiche ist, dass wir hier ein sehr gutes Zusammenspiel unter uns dreien haben. Und auch Entscheidungen immer gut diskutieren, aber dann auch einheitlich treffen und dahinter stehen. Das gibt dem Unternehmen letztendlich dann auch Stärke und unseren Mitarbeitenden auch die Sicherheit, dass wir gut weiterkommen. Das hat zum Beispiel die ganze Corona-Pandemie ganz entscheidend auch gezeigt.
Gab es eine Vereinbarung zwischen euch, bei der ihr festgelegt habt, bis hierhin und nicht weiter mit dem Unternehmen? Also, weil wenn man am Anfang ein Unternehmen startet, gibt es ja auch eine, meiner Meinung nach, eine negative Manifestation, die man sich vor Augen halten sollte, um zu schauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt?
Gar nichts. Wir haben keinen Business Case berechnet. Wir haben keine großartigen Regeln geschrieben. Wir haben einfach nur alle am selben Strang gezogen und sind so immer gewachsen.
Und höchstwahrscheinlich ist das ja natürlich die Quintessenz, dass es so weit geht, aber was ich mich auch frage, wie geht ihr untereinander um, wenn irgendeiner nicht mehr mag? Also wie gelingt das dann? Also weil einer mag ja immer nicht, oder? Also jeder hat mal schlechte Tage, jeder hat mal schlechte Phasen und jeder hat mal ein negatives Mindset, würde ich einmal sagen. Wie geht's ihr da untereinander um? Du hast vorhin die Klarheit angesprochen, aber wie geht ihr da in den Dialog oder wie muntert ihr euch wieder auf oder die Motivation? Wie geht
das? Diese Tage gibt es wirklich und da tun wir uns gegenseitig gut in diesem Moment. Instinktiv spürt man, wenn es einem nicht so gut geht, und dann geht man einfach zu ihm hin und spricht mit ihm und baut ihn wieder auf. Gott sei Dank ist es noch nie allen dreien nicht gut gegangen. Aber ich glaube auch dann muss man einfach mal ein paar Tage drüber schlafen und dann wird das auch wieder gehen. Ja, das ist wie in einer Familie, würde ich das sagen. Also man spürt instinktiv, wann der andere etwas braucht, wann es dem anderen nicht so gut geht und tut ihm dann etwas Gutes oder hilft ihm auch dabei. Also als ich damals meine Assistentin bekommen habe, das war eindeutig ein Wink von den beiden. Ich habe es auch probiert nicht zu nehmen, aber ich habe dann schon verstanden, dass sie es gut mit mir meinen und dann auch ihren Ratschlag befolgt.
Wie blickt ihr drei in die Zukunft?
Sehr positiv. Wir haben einen ganz, ganz konkreten Plan mit Brandnamic, den wir laufend auch anpassen an die Gegebenheiten. Wir blicken da wirklich an einem Strang ziehend in die Zukunft und haben noch wirklich Großartiges mit unserem Unternehmen vor.
Zum Beispiel?
Ja, wir haben uns jetzt auf das ganze Thema Marketing, Beratung und Software für die Ferienhotellerie spezialisiert. Vieles können wir selbst entwickeln. Wenn wir es nicht selbst entwickeln können, dann schauen wir uns auch andere Unternehmen entsprechend gut an. Und unser Ziel ist es, auch zu uns passende Unternehmen zu uns zu holen und dann für den Hospitality-Markt in Europa die perfekte Lösung zu haben, damit eben unsere Hotelstrukturen entsprechend erfolgreich auch arbeiten können. Und dafür stehen wir Tag für Tag auf. Das geben wir an unsere Mitarbeitenden weiter, aber das geben wir auch an unsere Kunden und Kundinnen so weiter.
Was denkst du, sind die zukünftigen Anforderungen für so eine Software? Wie ändern sich da die Marktanforderungen von den Hoteliers?
Ja, ganz sicherlich ist der Austausch von Daten von verschiedenen Softwarelösungen etwas vom Entscheidendsten und das Nutzen dieser Daten auch. Ja, in unserem Fall hauptsächlich natürlich werden diese Daten Einfluss auf das Marketing nehmen, dass wir eben datengetriebenes Marketing haben, wo wir bei jedem Kontaktpunkt, den ein Gast mit einem Hotel hat, diese wertvollen Daten entsprechend auch sammeln und dann für diesen Gast einen wiederum maßgeschneidertes Angebot entsprechend auch erstellen können, damit es auch für den Gast noch viel, viel angenehmer wird, dass er bereits im Vorfeld von Urlaub, ja, quasi die wichtigste Zeit von Menschen, von Familien im Jahr, dass er bereits im Vorfeld hier ein sehr unbeschwertes, gutes Erlebnis auch hat. Und genau das ist es, wo wir unsere Kunden ganz stark unterstützen.
Welche Einflussnahme hat zukünftig die künstliche Intelligenz und vor allem auch um das Thema Kultur oder nochmals hinsichtlich Leadership? Wie seid ihr damals mit beispielsweise ChatGPT umgegangen, weil ihr bietet ja auch zum Beispiel Textierungen an, SEO-Optimierung etc. Und wie vermittelt man das den MitarbeiterInnen, dass da jetzt keine Gefährdung da ist, oder wie gibt man da die Klarheit weiter, wenn man auch nicht weiß, wie sich eventuell diese Intelligenz weiterentwickelt?
Ja, einfach durch Transparenz, dass man das ganz offen auch anspricht, nach Möglichkeiten sucht. Wir haben auch verschiedene Arbeitsgruppen, wo die Mitarbeitenden auch Teil davon sind, sich auch einbringen können. Und den Richtern oder Kunden ist es natürlich ganz wichtig, dass ich es ganz klar zum Ausdruck bringe und auch kennzeichne, wann ich meine Dienstleistung auch mit Unterstützung, mit Hilfe künstlicher Intelligenz entsprechend auch steuere. Und das ist schon etwas, wo wir einen großen Auftrag auch haben und in Zukunft auch ein enormes Entwicklungspotenzial auch entsprechend haben.
Inwiefern Entwicklungspotenzial, also bei der Produktivität, Effektivität?
Bei der Produktivität, bei der Effektivität, aber dann auch im Nutzen dieser Daten durch unsere Software. Hier natürlich nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kundinnen und Kunden einen ganz großen Nutzen stiften können.
Kannst du dir vorstellen, dass die künstliche Intelligenz eine Bedrohung für die Hotels ist? Weil im Endeffekt, ich glaube immer Mensch-zu-Mensch-Beziehungen, das ist korrekt. Ja das, was im Endeffekt auch das Dienen ausmacht. Aber denkst du, dass es irgendwann so weit geht, dass künstliche Intelligenz dienen kann?
Das hast du wirklich auf den Punkt gebracht. Ein Hotel wird sich niemals Sorgen machen müssen, dass die künstliche Intelligenz quasi die Arbeit komplett abnimmt. Wenn ich in ein Hotel gehe, dann ist genau das Wichtige, dass ich mich als Mensch verstanden, geborgen, umsorgt, dass ich mich einfach wohlfühle. Und dazu brauche ich den Menschen. Aber der Mensch soll natürlich im Hintergrund Unterstützung haben, damit er diese seine Dienstleistung gut erbringen kann. Und wir haben momentan eher das Problem in den Hotels, dass wir durch Routineaufgaben tagtäglich von unserer eigentlichen Arbeit, und das ist wiederum eben das Dienen, abgehalten werden. Deshalb, künstliche Intelligenz soll in Hotels Routinearbeiten abnehmen, soll ja bestimmt immer wiederkehrende Aufgaben vorbereitend erledigen, aber das wirkliche Gastgebersein, das Gastgebertum auszuleben, eben zu dienen, für die Menschen da zu sein, ihnen die schönste Zeit des Jahres so besonders zu machen, das wird immer noch der Mensch machen.
Welches Hotel oder welche Destination inspiriert dich ganz sehr? Also wo holst du auch deine Inspiration oder was sind generell deine Inspirationsquellen?
Meine Inspirationsquelle, meine ultimative Inspirationsquelle ist effektiv das Reisen. Nicht nur an Orten, die ich kenne, dazu komme ich gleich, aber wirklich auch zu neuen Orten. Und da sind Städte etwas ganz, ganz Wichtiges, weil ich mich in Städten extremst inspirieren kann, neue Trends schon spüren und auch leben kann. Und eine andere Inspirationsquelle sind für mich effektiv auch Stammhotels, die ich schon seit vielen Jahren besuche, weil ich dort weiß, was mich erwartet, weil ich vieles kenne und mich selbst extremst gut erholen kann. Und ich lasse mich in zweierlei Maßen gerne inspirieren. Einmal eben, indem ich wirklich Neues sehe, aber dann eben auch in bewährten, bekannten, um eben wieder ja auch meine Mitte, meine eigene Stärke dann wieder spüren zu können.
Wann hast du zum letzten Mal etwas Neues gesehen und was hast du lernen können? Weil ich glaube, dass ja das Entscheidende ist, nicht nur Dinge zu kopieren, also nicht, dass ihr kopiert, also nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dass das ab und zu das Schwierige ist, dass man Inspiration sich nicht jetzt beispielsweise nur bei Apple holt und dann einfach, okay, wenn das Apple macht, kann man das so und so umsetzen, sondern auch, dass man es kapiert. Und wie gelingt dir das?
Das gelingt mir in der Tat am besten, wenn ich ganz bei mir bin. Ich durfte jetzt am Wochenende, ja, das lange Osterwochenende, in einem sehr schönen Hotel am Gardasee sein und bin da so am zweiten Tag in einen sehr, sehr entspannten Zustand gekommen. Und als ich so auf den See rausgeblickt habe und meine Gedanken ein bisschen schweifen habe lassen, habe ich gemerkt, wie wichtig solche Momente einfach wieder sind. Und um deine Frage ganz konkret zu beantworten, ich düftle schon seit längerem an einer unserer Beraterleistungen etwas herum und es ist mir nicht mehr gelungen, das jetzt im Alltag irgendwo zu lösen. Und in diesem Moment ist es wirklich sehr gut gegangen und plötzlich war die Lösung einfach entsprechend da. Laufen ist auch etwas, was diesen Zustand relativ schnell auch hervorrufen kann. Ja. Aber in dem Fall war es effektiv in einem Hotel, das ich kenne. Und ich habe auch gut entspannen können.
Wie würdest du deine Verantwortung bei Brandnamic beschreiben?
Es ist eine große Verantwortung, aber ich nehme sie nicht als schwer wahr. Und das auch deshalb, weil ich mit Hannes und Matthias ja eine Kombination habe, die ihresgleichen suchen muss. Auch zu wissen, dass eben nicht immer alles auf den eigenen Schultern lastet, dass andere auch da sind. Und diese Erfahrung teilen wir ja auch untereinander. Und das ist etwas unglaublich Schönes, wenn man auch große Verantwortung nicht als belastend spüren muss. Es gibt natürlich auch Zeiten, wo diese Belastung oft auch ein bisschen stärker ist. Ja. Aber das Schöne ist, ich sage immer so, wenn die Belastung nach ein, zwei Tagen vielleicht schlechten Schlafens wieder weg ist, dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und das bin ich.
Welchen negativen Glaubenssatz hast du hinter dir lassen müssen, damit das möglich war? Abgesehen von der Perfektion, die wir schon angesprochen haben.
Welchen negativen Glaubenssatz?
Weil du hast natürlich auch höchstwahrscheinlich auch von der Familie viele Glaubenssätze mitbekommen, ja. Im Hotel. Gibt es natürlich auch sehr viele dienliche Glaubenssätze wie das Dienen, was du vorhin angesprochen hast, oder diese Mentalität des Dienens. Aber was hast du hinter dir lassen müssen, damit das gelingt oder damit du auch diese Selbstführung und auch diese Führung an die MitarbeiterInnen weitergeben kannst?
Für mich war das in der Tat Größe. Dass Größe etwas Negatives ist und das Überschaubare das Gute ist. Und damit habe ich mir am Anfang relativ hart, relativ schwer getan, als unser Unternehmen ja in einem bestimmten Ausmaß auch gewachsen ist. Das musste ich ablegen, mit Hilfe eines Coaches, auch mit Hilfe eines Psychologen. Und ja, dieser Moment dann, wo dieser Gedanke nicht mehr in meinem Kopf war, war unglaublich befreiend. Das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr einfach, aber solche negativen Glaubenssätze, wenn man die tagtäglich auch in sich drinnen hört, können einen massiv ausbremsen. Und das war für mich eine der befreiendsten Momente, als ich das einfach nicht mehr gespürt habe.
Wann war eigentlich damals die Größe erreicht? Also weil du gesagt hast, okay, Größe, also wann ist etwas überschaubar? Und jetzt ist es ja auch überschaubar, oder? Also wenn ihr jetzt Überschaubarkeit gelingt auch, ihr seid das passende Beispiel, also mit über 200 Menschen im Unternehmen gelingt auch noch Überschaubarkeit.
Ja, für mich war es effektiv die Mitarbeitermarke von 100 Menschen.
Ist aber auch schon sehr viel. Also dreistellig, ja, ist auch
aber
schon.
Das war für mich ein Moment, der wahrscheinlich auch wegen dieser Zahl. Mich hat diese Glaubenssätze, diese negativen Glaubenssätze aus der Kindheit von früher, ja, der hat mir wirklich Angst gemacht.
Du hast vorhin das Wort Erfolg in den Mund genommen. Was ist für dich Erfolg oder wann bist du erfolgreich?
Ich bin dann erfolgreich, wenn es meinem Unternehmen und den Menschen im Unternehmen und um das Unternehmen, zu denen ich auch meine Kundinnen, Kunden, aber auch alle unsere Partner zähle, gut geht. Und das langfristig. Dann bin ich erfolgreich.
Beim Dienen hast du ja gesagt, es geht ja auch, beziehungsweise es sind ja immer Mensch-zu-Mensch-Beziehungen, es geht um Wertschätzung, es geht darum, dass man etwas gibt, aber man darf genauso nehmen. Wann wurde dir zum letzten Mal etwas gegeben?
Am letzten Wochenende.
Ja? Konkret?
Zeit und Wertschätzung.
Michael, wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Bist du glücklich?
Ich bin glücklich.
Wie sorgst du dafür?
indem ich nicht nur auf andere, sondern auch auf mich schaue.
Wenn du, weil wir vorhin über Klarheit gesprochen haben und diesen ganz, ganz klaren Weg und auch über die eigene Klarheit, wenn du in 10 Jahren, in 5 Jahren die Zeitung aufschlägst oder einen Online-Artikel liest, welche Schlagzeile würdest du gerne lesen?
In Bezug auf?
Generell. Was für eine Schlagzeile würdest du dir wünschen? Oder ich kann auch eine andere Frage stellen. Wenn du die Möglichkeit hast, in ganz Brixen oder in ganz Südtirol Plakate aufzuhängen, zu plakatieren, was sollte auf dem Plakat zu sehen sein?
Ich möchte mit diesen Plakaten den Menschen zu verstehen geben, wie gut es uns eigentlich geht und wie viel wir es selbst in der Hand haben, dass es uns auch in Zukunft gut geht.
Ein sehr schönes Statement. Und die letzte Frage, Michael, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Ich möchte allen wünschen, dass sie im Leben das finden, was sie glücklich macht, beruflich wie natürlich auch privat, und ihr Leben, ihre Handlungen, ihre Aktionen eben auch darauf abzielen. Glück ist nicht immer etwas, was einem zufliegt. Das meinen wir vielleicht oft, aber letztendlich müssen wir auch ein bisschen etwas dafür tun. Aber es ist nicht hart, dafür etwas zu tun. Und wenn man es Tag für Tag, Schritt für Schritt immer ein kleines bisschen macht, dann bin ich sicher, wird jeder Mensch, egal ob jemand Unternehmer, Unternehmerin, ob jemand im Angestelltenverhältnis, ob jemand selbstständig, ob jemand viele oder wenige Mitarbeitende hat, dann wird es funktionieren. Und das wünsche ich euch allen.
Vielen Dank, Michael. Es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für die Führung. Vielen Dank für die Einladung zu dir, zu euch nach Brixen. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine wertvolle Zeit und auch für deinen wertvollen Inhalt. Vielen Dank.
Danke dir, Robert. Schön, dass du da gewesen bist.
Dankeschön.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.